Wir hören den Predigttext, der Psalm, den die Anna vorhin schon angesprochen hat, Psalm 103, vorgelesen von der Rebecca.
Ich werde aus Luther lesen. Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein Tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergibt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretung von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da und ihre Stätte kennet sie nicht mehr. Die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind bei denen, die seinen Bund halten und gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Lobet den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausrichtet, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Lobet den Herrn, alle seine Herrscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobet den Herrn, alle seine Werke, an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele.
Vielen Dank, Rebecca, für die Luther-Übersetzung und fürs Vorlesen. Erinnerst du dich? Erinnerst du dich, ist das Thema heute. Und ich schwelge momentan in Erinnerung. Caro und ich waren die letzten 3,5 Wochen auf Reise durch Osteuropa. Und kurz zusammengefasst, es war der absolute Hammer und wir sind mittlerweile seit 10 Tagen wieder da und trotzdem habe ich so tägliche kleine Erinnerungen, Flashbacks, so wie ich durch kleine Gässchen laufe oder an so leicht heruntergekommenen, aber sehr atmosphärischen Promenaden am Fluss entlang oder auf schönen Aussichtspunkten stehe, in guten Cafés sitze. Ich habe da so diverse Erinnerungen. Doch obwohl ich das alles so unfassbar gut fand, erinnere ich mich dran, dass ich auf der Rückfahrt, wir sind mit dem Zug am Schluss von Ljubljana nach Frankfurt gefahren, und auf dieser Zugfahrt kommt man dann irgendwann auch über die deutsche Grenze und dann hat mir mein Handy verraten, dass ich wieder mobile Daten habe. Das war ein großer Moment. Und dann bin ich ziemlich schnell irgendwo zwischen Facebook, Kicker und Zeit.de versumpft. Und irgendwie kam der Gedanke in meinem Kopf so hoch, leg das weg. Leg das jetzt weg. Du bist gerade hier noch quasi am Schluss deines Urlaubs und geh einfach nochmal diese ganze Reise in Erinnerung durch und schreib dir auf, was Besonderes passiert ist, was du nicht vergessen möchtest. Und ich habe das gemacht und bin so jeden Tag nochmal durchgegangen und Plötzlich haben mich so Bilder und Emotionen übermannt. Ich musste fast heulen, weil ich vieles einfach so gut fand. Und habe gemerkt, ich hätte mich dieser Erinnerungen beraubt, wenn ich mich mit den Kleinigkeiten auf meinem Smartphone jetzt abgegeben hätte. Und ich habe gemerkt, es ist so wichtig, sich Zeit zu nehmen, um sich an die Dinge, die einem wirklich am Herzen liegen, zu erinnern. Erinnerst du dich? Erinnerst du dich an Momente und Erlebnisse, die es wert sind, bewahrt zu werden? Wir waren auf unserer Reise auch in Bosnien-Herzegowina. Und da war, wie die meisten von euch wahrscheinlich wissen, zwischen 92 und 95 Krieg. Und alleine die Stadt Sarajevo wurde über 3 Jahre lang belagert. Über 10.000 Menschen sind in dieser Stadt gestorben, über 50.000 wurden schwer verletzt. Wir waren in dieser Stadt unterwegs und du siehst überall ganz viele Einschusslöcher in den Häusern. Die Geschichte ist quasi, hat ihre Spuren sehr sichtbar hinterlassen. Und in dieser Stadt wurde versucht, wie in so vielen Kriegen, die Erinnerung eines Volkes auszulöschen. Das heißt, die Serben, die damals angegriffen haben, haben versucht, die Stadtbibliothek mit über 20.000 verschiedenen Bänden komplett abzubrennen. Und sie haben es auch so gut wie komplett geschafft, weil sie einfach die ganze Erinnerung dieses Volkes löschen wollten, so wie es auch die Nazis ganz oft gemacht haben. Und wir standen in dieser alten Bibliothek und ich habe euch ein Bild mitgebracht, weil die komplett wieder so aufgebaut wurde, wie sie war, nur eben ohne die Bücher, die darin standen. Das ist ein wunderschönes Gebäude, was jetzt dazu dient, diese Erinnerung an das, was da passiert ist, am Leben zu halten und dafür zu sorgen, dass Geschichten wie diese nicht mehr geschrieben werden können. Elie Wiesel ist ein jüdischer Schriftsteller, auch Friedensnobelpreisträger, der auch im Zweiten Weltkrieg aus einem damals ungarischen Dorf deportiert wurde. Das war 1944. Und er hat danach gesagt, dass es für ihn eigentlich im Nachhinein schlimmer war, zu merken, es war für ihn nicht so schlimm zu merken, dass die Nachbarn, mit denen er lange freundschaftlich nebeneinander gewohnt hat, dass die ihn verraten haben. Das war nicht so schlimm, wie dass sie ihn danach vergessen haben, dass sie ihn und alle anderen Juden vergessen haben und nicht mehr darüber geredet haben, dass hier mal Juden waren und was mit denen passiert ist. Er sagt, dass das wirklich Schlimme war für ihn, dass es alles aus der Erinnerung gelöscht wurde, weil es dann keine Auswirkungen mehr fürs Heute hat. Diese Bücherei wurde, wie gesagt, wieder aufgebaut, um zu erinnern und zu zeigen, wir lassen nicht zu, dass sowas nochmal geschehen darf. Doch das war zwischen 92 und 95 nicht der einzige Krieg, der in Bosnien getobt hat. Es gab auch einen zwischen Bosniern und bosnischen Kroaten. Und wir waren in einem Dorf, wo man das auch ganz deutlich gespürt hat, diese Kriegsfolgen. Und ich habe euch da ein Bild noch mitgebracht aus diesem Dorf. Ihr seht im Hintergrund die Brücke. Das ist Oak Bridge, wie unser Airbnb-Typ die ganze Zeit immer gesagt hat, das ist Oak Bridge. Also die ist das besondere Wahrzeichen der Stadt und wurde im Krieg zerstört. Und sind auch viele, viele Menschen gestorben in diesem Ort. Und hier siehst du ganz groß auf einer Fläche, wo jeder vorbeikommen muss, don't forget, but do forgive forever. Und das fand ich krass. Also mitten in der Stadt, in der so viel Übel passiert ist, so ein Zeichen zu setzen, zu sagen, vergiss es nie, was da passiert ist, aber vergebe. Hier wird Geschichte am Leben gehalten, die Brücke wurde wieder aufgebaut. Hier wird sie so am Leben gehalten, dass es nicht wieder passieren soll. Wie wir Ereignisse in Erinnerung behalten, ob mit Groll, Hass, oder irgendwie dem Willen zur Vergebung. Das prägt ganz entscheidend unseren Charakter. Und auch welche Ereignisse wir in Erinnerung behalten. Ob es nur die Guten sind oder nur die Schlechten. Auch das prägt unseren Charakter. Erinnerung ist was ganz Entscheidendes für das, wie wir heute eingestellt sind. Deshalb hat die Frage, erinnerst du dich, für mich zwei Dimensionen. Zum einen, welche Erinnerungen dürfen wir nicht loslassen? Weil ohne sie das Leben heute viel ärmer, viel gefährlicher wäre, wenn wir sowas vergessen würden. Weil das Leben dann irgendwie so mit einem ganz eingeschränkten Sichtwinkel gelebt würde. Oder positiv gefragt, welche Erinnerungen wollen wir festhalten, weil das Leben durch sie bunter, reicher und tiefer wird, weil wir nicht nur den Moment haben, sondern eine ganze Geschichte, die dahinter steckt. Das ist die Frage, die ich dir heute einfach mitgeben möchte. Erinnerst du dich? An was möchtest du dich erinnern? An was musst du dich erinnern? Und wir haben den Psalm eben gehört, in dem jemand sich selbst auffordert, vergiss nicht, was Gott dir Gutes getan hat. Ich sehe gerade, dass hinten, dass ihr stehen müsst. Wir haben hier noch zwei Stühle, die frei sind, wenn ihr mögt. Ach, die sind, ihr seid so groß, weil ihr auf Hockern sitzt. Wahnsinn. Okay, das ist schön. Danke, Markus. Man bräuchte ja echt so einen Souffleur, der einem das alles immer erklärt, was im Dunkeln da hinten passiert. Also, wir haben eben diesen Psalm gehört. Ich habe euch eben gefragt, ob ihr euch erinnert. Und der Psalmbeter fordert sich selbst auf, vergiss nicht, was dir Gott Gutes getan hat. Erinnere dich. Ich lese nochmal den ersten Teil vor. Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wieder die Frage. Erinnerst du dich? Erinnerst du dich daran, was Gott dir Gutes getan hat? Ich stelle mir die Frage manchmal so, was hat mir Gott in der letzten Zeit Gutes getan? Und ich weiß, da gab es was. Ich bin mir eigentlich immer sicher, da gab es was. Und ich weiß auch, ich hatte da ein Gefühl oder ich hatte mal auch was Konkretes im Kopf. Aber irgendwie fällt es mir dann manchmal gar nicht ein. Irgendwie sind so die alltäglichen News, die Aufgaben, die Sorgen, die sind so ganz schnell im Festplatte überschreiben von dem, was ich eigentlich als Erinnerung festhalten möchte. Erinnerst du dich daran, was Gott dir Gutes getan hat? Und der Psalmschreiber hilft uns, denn er zählt selbst auf, was Gott ihm Gutes getan hat. Er sagt so, Seele, vergiss nicht, was Gott dir Gutes getan hat, Doppelpunkt. Ich möchte es mal vorlesen. Er sagt, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben von Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler, in Klammern Mund fröhlich, heißt, wenn man das Hebräische sich anschaut, der einem was zu essen gibt. Also in diesem Sinne. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Vielleicht möchte mancher von euch jetzt protestieren. Das ist ziemlich einseitig. Wer hat so ein Leben? Nächstes Jahr im April, aber den Werbeblock wollten wir später machen. Also man möchte einwenden, das ist ziemlich einseitig, wie der das so beschreibt. Und der Psalm erlaubt sich Einseitigkeit. Der Psalm erlaubt sich Einseitigkeit, weil er nicht alleine ist, weil er einer unter vielen Psalmen ist. Und wenn du dir diese 150 Gebete durchschaust, dann wirst du sehen, es gibt viele, die klagen, viele, die wütend sind, viele, die Gott in Frage stellen. Aber da gibt es auch andere, die Gott loben und vollmundig einfach sagen, so ist es. Der Herr ist so und dafür kann ich ihn nur loben. Und die beiden stehen nebeneinander, Lob und Klage. Wie so oft im Leben. Beides hat seinen Grund und beides hat seine Berechtigung. Und weil dieser Psalm nicht alleine ist, weil es auch andere gibt, deswegen darf er hier auch einfach einseitig sein und sagen, Gott, ich lobe dich dafür. Hier nimmt der Beter sich raus zu sagen, wenn jemand befreit wird, dann kann das nur von Gott kommen. Wenn jemand geheilt wird, dann kann das nur von Gott kommen. Wenn jemand sich lebendig fühlen darf, genug zu essen hat, genug zum Atmen hat, dann kann das nur von Gott kommen. Und dafür feiert er ihn. Und mitten im Zentrum dieses Psalms steht aber etwas anderes. Da steht etwas, was all das andere hier aus Meinung des Psalmisten begründet. Da steht, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden, sondern er vergibt. Daran erinnert sich der Psalmbeter selbst. Darum geht es eigentlich in dem ganzen Psalm, um Gottes Charakter, darum, dass er barmherzig und gnädig ist und Sünden vergibt. Man könnte sagen, wenn Gott Sünden vergibt, dann ist es wie körperliche Heilung, wie stärkende Nahrung. Wer das erleben darf, dass ihm diese Last genommen wird, der wird wieder jung wie ein Adler. Das heißt, dieses Bild wahrscheinlich irgendwie, dass die meisten Vögel irgendwann nicht mehr können und der Adler gefühlt immer noch da oben locker seine Kreise zieht. Wenn jemand das erleben darf, dann Sündenvergebung ist so spürbar für ihn, sagt der Psalmist. Und ich glaube, dass man zu dem Begriff Sünde manchmal ein bisschen was dazu sagen muss, weil er sonst ein bisschen sperrig daherkommt. Weil Sünde ziemlich viel meint, aber eines nicht. Es meint nicht den moralischen Zeigefinger Gottes, der wie ein Damoklesschwert über den Menschen schwebt und nur darauf wartet, dass irgendjemand etwas Böses tut, um bam, zuknallen zu können. Sünde meint, dass wir in der Welt hier ein Problem haben. Dass wir uns selbst irgendwie fremd geworden sind, weil wir Gott fremd geworden sind. Sünde meint, dass der Mensch nicht im Frieden mit sich selbst vollkommen leben kann. Dass er nicht im vollkommenen Frieden mit seiner Umwelt leben kann, weil er nicht im Frieden mit Gott lebt. Weil er ihn manchmal gar nicht kennt. Sünde ist also nicht in erster Linie irgendwas, das man tut oder nicht, sondern eine Situation, ein Zustand, in der ein Mensch steckt, der Sund, aus dem man nicht von alleine rauskommt. Und aus diesem Grundzustand ergeben sich dann ganz viele konkrete Taten oder eben Nicht-Taten oder Einstellungen oder was auch immer. Und eine davon, so eine gewisse Situation, steht im Hintergrund des Psalms. Und das war für mich in der Vorbereitung zur Predigt so eine Entdeckung, die ich durch einen Kommentar gemacht habe, weil ich durch die Worte selbst nicht drauf gekommen bin. Ich möchte es euch mal vorlesen. Da steht ungefähr im zweiten Drittel, in Vers 7, als Gottes Charakter beschrieben wird, er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein Tun. Und dann kommt, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Das ist ein Vers, über den ich erstmal ein bisschen drüber gelesen habe. Diese Mose, seine Wege wissen lassen, vielleicht ist das Gesetz damit gemeint, wie auch immer, habe nicht viel drüber nachgedacht. Klingt nicht so spektakulär. Aber der ganze Satz, denn er hat seine Wege Mose wissen lassen und es danach, das sind wörtliche Zitate aus einer Geschichte. Aus einer Geschichte, die davor in der Bibel stattgefunden hat und die möchte ich euch kurz erzählen. Es geht darum, dass Mose mittlerweile schon 40 Tage auf dem Berg Sinai oben ist. Und das restliche Volk, das wird langsam unruhig. Ihr Anführer ist weg, ist da oben auf dem Berg, begegnet irgendwie diesem Gott und sie müssen da warten. Und dann gehen sie zu seinem Stellvertreter, zu dem Stellvertreter von Mose hin, zu Aaron und sagen ihm, auf! Mach du uns einen Gott, der vor uns hergeht. Denn wir wissen nicht, was diesem Mann Mose widerfahren ist, der uns aus Ägyptenland herausgeführt hat. Wir haben keine Ahnung, der ist schon 40 Tage weg. Ich weiß nicht, ob der wiederkommt. Kannst du uns bitte einen Gott machen? Da muss man mal ganz kurz zurückspulen. Davor in der Geschichte Israels waren sie 400 Jahre lang in Ägypten. Ägypten damals die stärkste militärische Macht. Und irgendwann mussten die Israeliten als Fronarbeiter dort für die Ägypter arbeiten. Sie wurden zu Sklaven gemacht und mussten hart arbeiten. Und Gott hat sich über dieses Volk erbarmt und hat Mose gesagt, komm, ich möchte, dass ihr aus dieser Situation rauskommt. Ich möchte euch aus Ägyptenland rausholen. Und nach vielem Hin und Her sind sie eben auf der Flucht vor dem ägyptischen Heer. Und kaum einer glaubt, dass sie diese Flucht überleben werden. Doch sie können tatsächlich fliehen. Und sind jetzt schon einige Tage in der Wüste unterwegs. Und nach gut 40 Tagen scheint diese ganze Wundergeschichte, dass Gott sie wundersam aus Ägypten herausgeholt hat, dass er sagt, ihr seid mein Volk. Ich bin nicht auf der Seite der Starken und Mächtigen, ich bin auf eurer Seite. Ich hole euch hier raus. Das alles haben sie irgendwie ziemlich schnell vergessen. Sie gehen zu Aaron hin und sagen, mach du uns einen Gott, der vor uns hergeht. Wir hatten diesen Jahwe, der ist vor uns hergegangen, ist jetzt nicht mehr da, machen wir einen neuen. Aaron lässt sich Goldschmuck geben und schafft daraus einen goldenen Stier. Und obwohl sie wissen, dass sie die Figur gerade selbst geschaffen haben, beten sie gerne an. Hauptsache, sie haben ein sicheres Zeichen. Und als der goldene Stier fertig ist, sagen sie zueinander, guck mal, das hier ist dein Gott, Israel, der dich aus Ägypten geführt hat. So eine übertrieben paradoxe Geschichte. Sie werden da rausgeholt, schaffen dann selbst ein Stierchen. Das war wahrscheinlich gar nicht so riesig, wie man sich das auf den ganzen Bildern vorstellt, sondern so ein paar Zentimeter großes Stierchen und sagen dann, guck mal, der hat uns aus Ägypten rausgeholt. Den beten wir jetzt an. Und in dem Moment kommt Mose mit den Gesetzestafeln, die er von Gott bekommen hat, von dem Berg runter und sieht, was passiert. Und er hat die Weisungen da aufgeschrieben und die erste Weisung ist, du sollst keine anderen Götter neben mir haben und du sollst dir kein Bild von mir machen. Und als er das sieht, was da passiert, ist er völlig verzweifelt und wütend und zerschmettert einfach die beiden Tafeln. Mose geht wieder zurück auf den Berg und sagt, Gott, ich brauche ein sichtbares Zeichen von dir. Ich brauche jetzt Bestärkung. Und er sagt zu ihm, lass mich deine Wege sehen. Bitte lass mich deine Wege sehen. Und am besten lass mich dein Gesicht sehen. Das würde mich sehr sicher machen. Und Gott sagt, okay, du darfst meine Wege sehen. Und er macht einen Deal mit ihm und sagt, wenn meine Herrlichkeit an dir vorübergeht, will ich dich in eine Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun und du darfst hinter mir hersehen. Aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Und der Herr ging vor seinem Angesicht, vor Moses Angesicht vorüber und rief aus, Herr, Herr, also Gott ruft über sich selbst aus, Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Güte und Treue. Gott lässt Mose seine Wege sehen. Das heißt, er läuft einfach buchstäblich an ihm vorbei und Mose sagt, kann ich noch dein Gesicht sehen? Und Gott sagt, du kannst hinter mir herschauen. Du kannst sehen, wie ich da weglaufe, aber Gesicht, da musst du sterben. Das passt einfach nicht, du kannst mich nicht sehen. Das, was du von mir siehst, meine Wege, ist alles, was du brauchst. Und mit den Wegen ist gemeint mein Charakter, weil er das dann über sich ausruft und sagt, ich bin barmherzig, ich bin gnädig, ich bin geduldig, von großer Gnade und Treue. Das musst du über mich wissen. Das reicht. Und er bietet dem Volk an, dass sie einen neuen Bund miteinander schließen. Dass sie ihren goldenen Stier zerschmettern, vergessen und es nochmal neu mit ihm probieren. Gott zeigt da seinen Charakter und sagt, lass uns nochmal neu probieren. Auch wenn diese Menschen sich ihren eigenen Gott gebaut haben, wie soll der helfen? Sie wussten, aus welcher Situation sie Jahwe geholt hat. Sie haben sich ihren eigenen Gott gebaut und ihn damit verspottet. Und er hat trotzdem gesagt, lass es uns neu probieren. Und dann ist da Mose, der was ähnlich Sichtbares sehen möchte wie das Volk. Das Volk, für die ist irgendwie Gott ein bisschen zu kompliziert. Der hat sich jetzt schon 40 Tage versteckt. Man weiß nicht, ob er wiederkommt. Der reagiert nicht so nach Schema F, wie wir ihn gerne hätten. Und deswegen möchten sie ein sichtbares, kleines Zeichen haben, also diesen Stier. Und Mose sagt, so ein bisschen kann ich dieses Volk ja auch verstehen. Ich möchte auch gerne was Sichtbares haben. Kann ich nicht dein Gesicht sehen? Und Gott sagt, keiner kann mich sehen. Du kannst mich, Gott, nicht irgendwie festhalten. Du kannst mich nicht genau definieren. Du kannst mich nicht in deine Box packen. Du kannst mir hinterher schauen und ich sag dir, was du missen müsst, nämlich barmherzig, gnädig und geduldig. Und er hat seinem Volk vergeben, obwohl es ihm direkt mal fremdgegangen ist. Daran erinnert sich der Psalmbeter. Das ist die Mitte von dem ganzen Psalm. Der sagt, und er hat Mose seine Wege wissen lassen und die Kinder Israel sein Tun. Und dann kommt eben gnädig, barmherzig, voller Güte. Und eigentlich ist es verrückt, dass dieser Psalmbeter darüber schreibt. Weil er hat es ja gar nicht selbst erlebt. Am Anfang sagt er, vergiss nicht, was Gott dir Gutes getan hat. Und jetzt erzählt er von Dingen, die er selbst gar nicht erlebt hat. Und ich finde, das trifft ziemlich gut, was mit Glauben gemeint sein könnte. Glauben, das heißt, darauf zu vertrauen, dass Gottes Charakter wirklich so ist, wie er sich selbst vorstellt, nämlich barmherzig, nämlich gnädig, auch wenn ich das selbst gerade nicht so stark erlebe. Auch wenn er nicht selbst vor mir steht und sein Gesicht so zeigt, dass es mich umhaut. Auch wenn ich es nicht so sehr spüre, dann darauf zu vertrauen, sich daran zu erinnern, dass Gott sich so gezeigt hat, dass er sich vor allem in seinem Sohn Jesus so gezeigt hat und ihm das zu glauben, dass er so ist, dass er barmherzig und gnädig ist. Wieder die Frage, erinnerst du dich daran, dass Gott so ist, barmherzig und gnädig, dass alles Gute von ihm kommt und dass wir uns gerne in unserem Sund irgendwie verrennen oder auch sehr ungerne, aber dass wir öfter mal stecken bleiben in Handlungsmustern, vielleicht in Gedanken, wie Gott sein müsste, in Gedanken, wenn Gott sein Gesicht so zeigt, wenn er mir aus dieser Situation heraushilft, wenn er mir hilft, dass ich diese Prüfung bestehe, wenn er mir sofort diese Krankheit wegnimmt, wenn, dann ist Gott der eine Gott. Wo möchtest du eigentlich am liebsten in Gottes Gesicht sehen und Gott festhalten? Und Gott erinnert dich vielleicht daran, mein Gesicht kannst du nicht sehen, aber meine Wege kannst du sehen. Und die siehst du daran, wie ich mit meinem Volk umgegangen bin, wie ich in Jesus mich gezeigt habe und wie man es auch heute immer wieder erleben darf, wie Gott mit uns umgeht. Und ich möchte dir einfach als Frage mitgeben, zu überlegen, ob es eben was in deinem Leben gibt, wo du dich stecken geblieben fühlst, wo es dir schwerfällt, mit zu Gott zu kommen, wo du das Gefühl hast, es trennt dich von ihm, wo du nicht weißt, ob er dich noch annehmen kann, wo du nicht weißt, ob er wirklich zu dir steht. Und ich möchte dir sagen, dass es gilt, dass er barmherzig und gnädig ist und mit dir Kontakt, eine enge Verbindung haben möchte. Da in dem Psalm steht, sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Um Vergebung zu bitten, das ist nichts Peinliches, was nur schlechten Menschen passiert. Um Vergebung zu bitten, das ist das, was uns die Luft zum Freiatmen gibt. Das ist das, was unseren Füßen wieder freien Raum gibt. Das ist das, was der Psalmbeter hier nennt, was ihn wieder fliegen lässt wie ein Adler. Es ist das, was befreit. Wir alle brauchen sie. Denn, steht dann in dem Psalm, denn er weiß, Gott weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir aus Staub sind. Da könnte man jetzt ein bisschen empört sein und sagen, ich aus Staub, guck mich an, meine Muskeln. Es ist eine Anspielung darauf, auf die Schöpfungsgeschichte, wie da steht, dass Gott den Staub der Erde nimmt und daraus einen Menschen formt und ihm dann seinen Lebensatem einhaucht. Gott erschafft den Menschen, das steht aus dem Staub, das kann einem schon ein bisschen ans Ego gehen, aber es ist ein Bild dafür, dass der Mensch eben aus einem Material ist, das vergänglich ist, das verletzbar ist. Und hier sagt der Psalmbeter, Gott weiß darum, Gott weiß, aus welchem Material wir geschaffen sind. Er weiß, was uns schwerfällt, er weiß, wo unsere Probleme sind, er weiß, wo unsere Schwächen sind. Er hat uns geschaffen. Wir können ihn mit nichts enttäuschen, weil er sich nicht von uns täuschen lässt, weil er uns kennt, weil er weiß, wer wir sind. Und der Psalm ruft uns auf, uns zu erinnern, wer Gott ist und dass er uns vergeben möchte, was auch immer passiert ist. Und es geht nicht darum, uns zu erinnern, um uns klein zu halten und zu sagen, na, erinnerst du dich, Benjamin? Ich habe dich gesehen. Ich weiß, was du gestern getan hast. sondern er macht das nicht, damit wir uns erinnern und uns schlecht fühlen, sondern damit wir uns erinnern und dankbar darüber werden können, dass wir frei davon sein dürfen, was auch immer es war, dass es unser Heute nicht mehr definieren und festhalten muss. Und darum sagt er, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und ganz zum Schluss möchte ich dazu was sagen, was das heißen könnte, loben, weil loben bei uns irgendwie nach sowas Väterlichem klingt. Dass man jemanden auf die Schulter klopft und sagt, das ist echt gut gemacht, super, schlecht war es nicht. Und dass das eine komische Vorstellung ist, das zu Gott zu sagen. Und ich glaube, dass der Psalmbeter was viel Tieferes meint damit. Loben, glaube ich, heißt in erster Linie Gottes Charakter in den Blick zu nehmen. Erinnerst du dich, mit wem du es zu tun hast? Bei ihm anzufangen, nicht bei mir anzufangen, mir zu überlegen, was hätte ich denn gerne, was hat Gott mir irgendwie getan, wo hat er was nicht getan, was ich gehabt haben wollte, sondern bei Gott anzufangen und seinen Charakter in den Blick zu nehmen. Das kann einfach bedeuten, mal anzufangen, was ich über Gott denke, was ich über ihn weiß. Schöpfer vielleicht. Und dann diesen Begriff durchzudenken und anzufangen, ihm das zu sagen. Gott, ich glaube, du bist Schöpfer. Was heißt das denn? Loben heißt, bei Gott anzufangen, bei seinem Charakter. Und dann heißt es eigentlich, auf Gott zu reagieren. Nicht in dem Sinne, dass ich erst ein ganz krasses Ereignis brauche oder dass ich besonders ein erhebendes Gefühl brauche, um ihn zu loben, sondern einfach, indem ich mich erinnere und glaube, was über ihn gesagt ist, wer er ist, was er für diese Welt getan hat. Das fängt vor allem bei Jesus an. Und sich die Zeit zu nehmen, zu überlegen, wer ist dieser Gott, wie zeigt er sich in Jesus, was glaube ich über ihn? Und es mal vielleicht aufzuschreiben oder auszusprechen, das steuert dem Vergessen entgegen. Das steuert dem entgegen, dass aller dieser Kram, den wir im Alltag auch mit uns rumtragen müssen, dass der so schwer und so wichtig wird. Gottes Charakter, über den nachzudenken, das hilft wirklich zu erinnern, wem wir die Ehre geben dürfen. Und oft fällt es mir schwer, wenn ich das machen möchte, wenn ich mich hinsetze und sage, ich möchte über dich Gott nachdenken und ich möchte dir sagen, was ich über dich denke, dann fehlen mir oft die Worte. Dann hört sich das, wenn ich das in meinem Kopf sage, ist es noch okay. Wenn ich es laut ausspreche und mich dabei beobachte, ist es manchmal sehr komisch. Und ich denke mir so, oh, was sind das für für Worte, das klingt doch bescheuert. Und manchmal fällt es mir dann, wie auch noch gesagt, schwer, mich an Details zu erinnern, was er mir Gutes getan hat. Das ist echt. Und dann kann es schon ein ganz schönes Gemurkse werden, gefühlt für mich. Und dann tut es mir so gut, dass ich Psalmen wie diese habe. Dass ich Gebete von anderen Menschen habe, die das mal formuliert haben, wie sie Gott loben. Und dann lese ich diese Gebete einfach laut vor und versuche da mein Herz mit reinzulegen. Und manchmal ist es voll dabei, manchmal nicht so ganz. Aber ich habe das Gefühl, dass indem ich was laut ausspreche, anfange oder es auch nur leise für mich denke, die Worte von anderen, dass sie mir helfen, auf Gott zu schauen und mich zu erinnern, wer er ist. Dieser Psalm erinnert uns daran, mit welchem Gott wir es zu tun haben. Dass er uns Gutes getan hat, dass er uns vergibt und sich mit uns versöhnen möchte. Und dass diese Erinnerung das Leben heute bunt, reich und tief macht.